Ja, die Geschichte von Paulus und von Barnabas hat mich in den vergangenen Jahren immer wieder beschäftigt, aber ich habe noch nie eine Predigt über diese Geschichte gemacht. Heute versuche ich, euch mit reinzunehmen in meine Gedanken. Wir verfolgen die Spur von Paulus und von Barnabas anhand der biblischen Texte. Und sie fängt ja mit einem Paukenschlag an. Und zwar ist es ein Weg voll göttlicher Führung, nach einer beispiellosen Erweckung, wo die Gemeinde in Jerusalem erlebt hat, nach Pfingsten, hat ja gerade die Verfolgung eingesetzt. Wir hören in der Apostelgeschichte, wie der Stephanus gesteinigt worden ist, der erste Märtyrer geworden ist, und der Saulus hat dem Massaker zugeschaut und hat sich gefreut darüber. Und wenig später ist er auf dem Weg nach Damaskus und die Bibel beschreibt den Entschluss mit ganz dramatischen Worten. Wir lesen Saulus, Apostelgeschichte 9, Vers 1. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohepriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führen. Und dann hat ja vor dem Tor von der Stadt Damaskus im heutigen Syrien, hat ja Gott das gestoppt, der lebendige Gott, und der fanatische Saulus ist so blendet worden vom Licht Gottes, dass er blind worden ist. Und dann hat er in dem Augenblick, wo das passiert ist, die Worte gehört: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und der Saul ist offensichtlich in den Grundfesten erschüttert worden und hat nur noch eine Frage gehabt: Herr, wer bist du? Und dann kommt eine ganz schlichte, aber vermutlich eine vernichtende Aussage: Ich bin Jesus, den du verfolgt hast oder den du verfolgst. Paulus wird blind, er muss nach Damaskus sich führen lassen, und in Damaskus kommt ein Jünger mit dem Namen von Hananias den Auftrag über, er soll zu dem Saulus gehen. Und natürlich geht der Hananias nicht freiwillig, weil er weiß ungefähr, was der Saulus vorhat, und hört aber von Gott eben: Steh auf und geh zu Saulus, er betet. Der Hananias weigert sich im ersten Moment, und dann heisst es aber, wird ihm nochmal Mut gemacht: Mal, gang. Gang. Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Wir können uns vorstellen, dass der Hananias mit zitterndem, schlotterigen Knie zu dem Saulus gegangen ist, zu dem Christenverfolger, und dort hat er für den Saulus bettet. Und zwar um den Heiligen Geist. Und da passiert das Wunder: Der Saulus wird mit dem Heiligen Geist erfüllt. Er wird neu geboren und es fällt ihm wie Schuppen vor den Augen. Er wird auf zweifache Art und Weise sehend. Und zwar fängt der Saulus unmittelbar nach dem Geschehen an predigen in der Synagoge. Der Christenverfolger, der fanatische Christenverfolger, wird zum leidenschaftlichen Christusprediger. Das ist eines von diesen Wunder. Der Barnabas, ein Jünger von Jesus, der hat dann den Mut, sich mit Paulus zu verbinden, weil er ihn hört und merkt, da ist wirklich etwas Fundamentales passiert. Und er wird zum Fürsprecher für den Saulus, auch in Jerusalem, bei den Aposteln. So dass die Gemeinde in Jerusalem, wo vorne verfolgt worden ist, durch den Saulus Vertrauen überkommt zu ihm. Und in dem Augenblick fängt auch eine gemeinsame Freundschaft an, eine Bruderschaft von Paulus und von Barnabas. Der Paulus, der nun selber Barnabas, genau. Es heißt dann im Apostelgeschichte 9, 27, den habe ich noch nicht gelesen. Barnabas aber nahm zu sich und führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Weg den Herrn gesehen und dass er mit ihm geredet und wie er in Damaskus im Namen Jesu frei und offen gepredigt habe. Ja, und damit fängt eben die Freundschaft an. Und der Paulus, der selber zum Verfolgten wird von den religiösen Juden, muss jetzt auch flüchten aus Jerusalem und er erlebt in Arabien eine dreijährige Ausbildung für seine zukünftige Aufgabe. Wir wissen, es wird nicht mehr gesagt in der Bibel über die Zeit. Und der Barnabas auf der anderen Seite kommt den Auftrag über, von den Aposteln in Jerusalem die erste heidenchristliche Gemeinde in Antiochien zu besuchen. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 11, Vers 23, als Barnabas dort hingekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und ermahnte sie alle mit festem Herzen, an dem Herrn Jesus zu bleiben. Denn er war ein bewährter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens, und viel Volk wurde für den Herrn gewonnen. Und der Paulus hat dann in Antiochien gespürt, dass er für diese Aufgabe eine Unterstützung braucht. Und er hat sich wieder an Paulus erinnert und er hat ihn gesucht. Und er hat ihn gefunden in Tarsus. Und jetzt fängt der Weg an von einer wichtigen Freundschaft, von einer vollmächtigen Teamgemeinschaft. Paulus und Barnabas haben der jungen Gemeinde in Antiochie gemeinsam dient. Und in der gleichen Zeit ist die Verfolgung in Jerusalem gewachsen. Der Jakobus ist hingerichtet worden, der zweite Märtyrer. Und der Petrus hat ja im gleichen Zug eine dramatische Befreiung erlebt und hat auch aus Jerusalem flüchten müssen. Und in der gleichen Zeit ist auch eine Hungersnot angekündigt worden und die Gemeinde in Antiochien hat eine Sammlung gemacht, eine Geldspendensammlung, wo nachher der Paulus und Barnabas haben müssen oder dürfen nach Jerusalem bringen. Und wenig später sind sie dann wieder zurückgekehrt nach Antiochien mit einem weiteren Mitarbeiter, das ist ein wichtiger Moment, und zwar der heißt in Apostelgeschichte 12, Barnabas und Saulus aber kehrten zurück, nachdem sie in Jerusalem ihre Aufgabe erfüllt hatten und nahmen mit sich Johannes, der den Beinamen Markus hatte. Und sie sind also jetzt quasi als Dreierteam unterwegs gewesen, im Dienst in Antiochie und dann hat der Heilige Geist eines Tages im Gottesdienst eine Berufung ausgesprochen und das ist quasi der Start geworden von der Weltmission. Apostelgeschichte Kapitel 13, Vers 2. Als sie aber Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und in dem Augenblick, wo die Gemeinde darauf geantwortet hat und die beiden losgelassen hat, hat die erste Missionsreise angefangen in Kleinasien, der heutigen Türkei. Eine Geschichte, die voller Wunder war, voller neuer Gemeinden an vielen Orten in der heutigen Türkei. Auf diese Reise haben sie auch den Markus mitgenommen, aber der Markus muss nach sehr kurzer Zeit das Team wieder verloren haben und ist frühzeitig nach Jerusalem zurückgekehrt. Da werden keine Gründe genannt. Der Paulus und Barnabas sind natürlich noch länger unterwegs gewesen und sind später dann zurückgekehrt auch nach Antiochien und haben begeistert erzählt über dem, was sie erlebt haben, wie viele Türen das geöffnet worden sind in der heutigen Türkei. Und die Berichte sind so stark, so bewegend, dass natürlich auch Jerusalem, die Apostel in Jerusalem von dem gehört haben und das nicht mehr haben können richtig einordnen, weil plötzlich unter den Heiden mehr passiert ist als unter den Juden. Die Gemeinde in Jerusalem hat versucht zu verstehen und zu verdauen, was Gott jetzt für ein neues Werk angefangen hat. Und der Paulus und der Barnabas haben im Auftrag von der Gemeinde in Antiochien müssen nach Jerusalem gehen, um ihren Dienst unter den Heiden zu verantworten, ihr missionarisches Vorgehen. Man hat dann in dem sogenannten Apostelkonzil eine tiefe Einheit gefunden und mit dem neuen Beschluss vom Apostelkonzil sind sie dann wieder nach Antiochien gezogen. Nach einer längeren gemeinsamen Zeit, wo sie Gemeinde gelehrt haben, wo sie Gemeinde gestärkt haben, hätte Paulus wieder aufbrechen zu einer neuen Missionsreise und hat darüber mit dem Barnabas geredet. Und dieser Moment ist zu einem Moment geworden von der Trennung. Apostelgeschichte Kapitel 15, Vers 36, da lesen wir: Nach einiger Zeit sprach Paulus zu Barnabas: Lass uns wieder aufbrechen und nach unseren Brüdern und Schwestern sehen in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie steht. Genau, da ist der richtige Text. Barnabas aber wollte auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Und sie kamen scharf beieinander, sodass sie sich trennten. Wie ist das möglich, dass zwei Brüder, die so intensiv zusammengearbeitet haben, die so viel erlebt haben mit Gott, sich getrennt haben in einer Auseinandersetzung, weil sie keine gemeinsame Lösung finden konnten? Wie ist so eine tiefe Bruderschaft an so einer Frage, hätte ich zerbrechen können? Warum ist es den leitenden Brüdern in Antiochien nicht geschenkt gewesen, vermittelnd einzugreifen und eine gemeinsame Lösung in diesem Streit zu finden? Bei der ersten Missionsreise hat ja das Reden vom Heiligen Geist zur Aussendung geführt und in eine gewaltige Offenbarung und Vollmacht im gemeinsamen Dienst. Und jetzt trennen sich die beiden Brüder im ungelösten Konflikt und Streit. Und jeder geht seinen eigenen Weg. Es erinnert mich an meine Anfänge in Vorarlberg. Da sind auch meine ersten intensiven Kontakte zu Rinnig entstanden, wo wir miteinander Evangelisationen geplant und durchgeführt haben, mit dem Krise, mit dem Pals, mit dem Vogel. Die Älteren mögen sich noch erinnern an die Zeit. Ich bin nicht lange in Vorarlberg und habe nach die verschiedenen Gemeinden von Bludenz, Feldkirch, Dornbirn und so weiter kennengelernt. Und wisst ihr, wann ich entdeckt habe, inklusive meiner Gemeinde Methodisten in Bregenz und der FEG in Bregenz. Es hat keine Gemeinde im Vorarlberg, keine junge Gemeinde, die sich nicht schon gespalten hat. Alle. Es war eine unglaubliche Geschichte, voller Verletzungen, voller Enttäuschungen. Aber dann hat uns Gott eine Geschichte geschenkt, wo wir neu gelernt haben, miteinander unterwegs zu sein, miteinander zu beten. Und Gott hat auch Versöhnungen geschenkt. Und das sind ja alles Zerbrüche von leitenden Brüdern, die unter der Führung vom Heiligen Geist mit einer konsequenten Haltung zur Bibel versucht haben, das Beste zu geben. Und in diesen biblischen Auseinandersetzungen hat es gekracht. Was war nun los mit diesen Brüdern? Was war nun los mit dem Barnabas und mit dem Paulus? Und wie ist die Gemeinde in Antiochia mit dem Konflikt umgegangen? Der Streit hat ja zu folgendem Ausgang geführt. Der Paulus und Barnabas. Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr nach Zypern. Paulus aber wählte Silas und zog fort, von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Er zog aber durch Syrien, Kilikien und stärkte die Gemeinden. Getrennte Wege, wo von Gott gesegnet worden sind. Es ist erstaunlich für mich, was mich am meisten bewegt hat an dieser Stelle, sind die Worte von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Der Barnabas hat den Markus mit sich genommen und ist nach Zypern gefahren, dort, wo sie bei der ersten Missionsreise zuerst gewesen sind. Und der Paulus aber wählte Silas und zog fort von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Er zog aber durch Syrien und Kilikien und stärkte die Gemeinden, also die heutige Türkei. Wer hat Recht gehabt? Von denen beiden? Wer hat im Auftrag von Gott gehandelt? Von denen beiden? Und wer nicht? Der Bibeltext gibt uns keine Auskunft. Aber der Hinweis, dass sie Brüder die Gnade von Gott anbefohlen haben. Gemeint hat, mindestens können wir nichts von dem lesen, keine Partei ergriffen. Sie haben beide zücheln lassen. Sie haben nicht mit dem Finger auf einen gezeigt, mit dem Urteil, er ist schuld an dem Streit. Sie haben die Frage schlicht und einfach nicht können lösen, ob der Markus zum Dienst taugt oder nicht. Der Barnabas war das tiefste davon überzeugt. Und der Paulus in keiner Art und Weise. Darum ist der Streit so heftig geworden, so ausweglos. Sind wir uns bewusst, dass ein schwerer Konflikt in einer Gemeinde im Ursprung nicht Sünde sein muss, sondern gegensätzlich tiefe Überzeugungen. Es gibt Sachen, die man einfach nicht anders sehen und einordnen kann, unter Umständen auch biblisch. Und wenn zwei starke Leiter sich nicht einigen können, dann führt das zum Zerbruch. In dem Zerbruch werden dann oft beide Parteien schuldig aneinander und klagen sich dann gegenseitig an, mit Schuldzuweisungen, oft auch noch mit Bibelstellen. Und das ist in Antiochia offensichtlich nicht geschehen. Sie haben die Trennung zulassen, weil sie keinen gemeinsamen Weg sich geöffnet hat. Und sie haben sich im Frieden von den Brüdern getrennt. Die Gnade Gottes anbefohlen. Was für ein Schmerz und was für ein Segen. Wie ist das möglich? Es gibt Einschätzungen und Entscheidungen, wo man einfach verschieden kann sehen und wo man auch verschieden einordnet. Ist der Markus jetzt die richtige Person für den Missionseinsatz oder nicht? Es erinnert mich an einen kurzen Steckbrief, wo Johannes über das Leben von Jesus definiert hat. Johannes 1, 14. Dort lesen wir, das Wort wurde Fleisch, Mensch, wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Und jetzt kommen zwei entscheidende Worte. Voller Gnade und Wahrheit. Jesus hat beides verkörpert, Gnade und Wahrheit. Beim Paulus und beim Barnabas ist das nicht der Fall gewesen. Der Paulus ist radikal gewesen und er hat für die Wahrheit gekämpft. Und der Barnabas war ein Mann voll Barmherzigkeit, voll Gnade. Darum haben sie im Blick auf den Markus sind sie auf so verschiedene Urteile gekommen. Beide haben vielleicht in gewisser Hinsicht recht gehabt, aber keiner war bereit, von seiner Meinung abzuweichen. Das hat zur Trennung geführt. Mich hat übrigens mich erstaunt, dass das nicht schon viel früher geklopft hat zwischen den beiden so verschiedenen Typen. Unsere Erkenntnis ist immer Stückwerk, Meinungsverschiedenheiten und Konflikte sind normal. Ich habe unterdessen näher mit 7 Gemeinden Kontakt gehabt, zum Teil über viele Jahre. Und in allen Gemeinden hat es so Zerbrüche gegeben. Verbunden auch mit dem, was ich vorher über Vorarlberg gesagt habe. Meinungsverschiedenheiten und Konflikte sind normal und werfen die Frage auf, ob man eine gemeinsame Lösung, einen Kompromiss findet oder ob es zur Trennung führt. So ein Konflikt muss seine Ursache nicht in der Sünde haben, aber es führt oft zur Sünde, wenn man sich gegenseitig anklagt, unbiblisches Verhalten vorhebt oder den Anspruch erhebt. Meine Meinung ist richtig. Der Paul Lederach, der mennonitische Konfliktforscher, hat gesagt, die Existenz von Konflikten ist nicht zuerst in der Sünde begründet, sondern in der Vielfalt der Schöpfung und in der Entscheidungsfreiheit des Menschen. Und der Daniel Rath, da habt ihr wahrscheinlich schon gehört von ihm, er sagt, nicht jeder Konflikt an sich ist eine Folge der Sünde, sondern die falsche Reaktion im Konflikt, die aus einem Mangel an Liebe zu Gott und zum Nächsten resultiert. Und er doppelt ihn noch, ein gottgemäßer Umgang mit Konflikten setzt Agape-Liebe voraus. Paulus hat ja dann später im Römerbrief Kapitel 12 bis 16 geschrieben. Es ist eigentlich eine Anleitung, wie man im Gemeindeleben konkret Agape-Liebe umsetzen kann. Diese Erkenntnis hat dem Paulus vermutlich noch gefehlt, wo es gekracht hat zwischen ihm und dem Barnabas. Gut an dieser Auseinandersetzung ist Beobachtung, dass es keine Gemeindespaltung gab. Zwei wichtige Leitungsmitglieder sind getrennte Wege gegangen, bevor noch mehr Verletzungen entstehen können. Erstaunlich ist für mich übrigens auch, dass kein Prophet auftreten ist und denen ein prophetisches Wort in die Situation hineingesprochen hat. Quasi eine göttliche Weisung. Und Gott hat offensichtlich die getrennten Wege gesegnet. Auf der zweiten Missionsreise hatten Paulus und seine Mitarbeiter eine ganz besondere Führung erlebt durch den Heiligen Geist. In der Türkei, wo er eigentlich bleiben wollte, sind wir immer Türen verschlossen gewesen. Plötzlich hat er den Ruf gehört, in der Nacht, komm herüber nach Mazedonien. Er war quasi der Startschuss gewesen für die Europamission oder für die Weltmission. Was für eine Geschichte hat da angefangen? Gemeinden in Philippi, Beröa und Korinth sind entstanden unter ganz, ganz grossen Widerständen. Also die sind abgeschlagen worden, die sind ins Gefängnis geworfen worden, sie sind verjagt worden. Aber die Gemeinden haben gelebt. Und es ist eine Frage, ob der Markus an diesen Belastungen zerbrochen wäre. Der Barnabas hat in der gleichen Zeit Gemeinden besucht in Zypern, wo sie schon auf der ersten Missionsreise gewesen sind. Für mich ist das ein wichtiger Hinweis, dass in einem Konflikt, in einer möglichen Trennung, ganz wichtig ist, dass, ja, das ist die zweite Missionsreise übrigens, genau, dass in einem Konflikt Satan nicht als Sieger davonkommt. Wir dürfen Satan zwei Punkte auf keinen Fall zugestehen. Es ist so wichtig, dass wir so bald wie möglich wieder zur Einheit in der Gemeinde zurückkehren Und wir dürfen uns in keinem Fall behindern lassen an unserem grundsätzlichen Auftrag. Missionsauftrag. Das lehrt uns Antiochia. Ein wichtiger Moment auf dem Weg zu einer neuen Einheit ist der Weg von der Heilung, Vergebung und Versöhnung, wenn Schuld entstanden ist. Und auf das Thema möchte ich dann Anfang Juli zurückkommen. Bei Paulus und Barnabas wird an der Stelle noch etwas angesprochen. Oder ich habe es schon darauf hingewiesen. Sie werden der Gnade Gottes anbefohlen. Gemeint, lässt sie im Frieden die getrennten Wege gehen. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt in Konflikten, dass man das lernt, loslassen. Frei gehen, im Frieden ziehen lassen, den anderen segnen, auch wenn man es nicht könnt verstehen. Manchmal braucht es einfach Zeit. Paulus und Barnabas brauchen die Zeit und sie müssen trotzdem ihrer Berufung folgen können. Möglich ist auch, dass Gott zwei Missionsteams mit neuen Mitarbeitern hat wollen brauchen und auch hat offensichtlich können brauchen. Wir haben in Vorarlberg nach den vielen Gemeindespaltungen eine reich gesegnete Zeit erleben dürfen. Die verantwortlichen Leiter haben gelernt, miteinander zu beten. Sie haben gelernt, miteinander zu arbeiten in der Unterschiedlichkeit. Es haben sich neue Möglichkeiten von Zusammenarbeit ergeben. Und wir haben in Phasen erlebt, wo wir Veranstaltungen haben können machen in einer Grössenordnung, die es früher einfach nicht gegeben hat. Gemeinden haben sich versöhnt. Menschen sind zum Glauben gekommen. Gemeinden sind alle gewachsen. Aus dem Zerbruch ist neues Leben gewachsen. Und natürlich würden wir gerne jetzt mit Antiochia reden können. Wie sind die fertig geworden mit dem Disput zwischen den beiden leitenden Brüdern? Das sind die entscheidenden Leiter gewesen. Ihre Vorbilder. Und jetzt erleben sie mit, wie ihre Vorbilder sich nicht können einigen. Trennt, sich trennen im Streit. Was für eine Stärkung, was für ein Wohlwollen, was für eine Reife bringen sie zum Ausdruck, wenn sie die beiden der Gnade Gottes anbefohlen haben? Was können wir daraus lernen? Ich möchte euch die Frage, die ich jetzt kurz ansprechen werde, könnt ihr nachher auch schriftlich mitnehmen, sie liegen auf. Und zwar die Frage: Wie gehe ich damit um, wenn andere eine Meinung vertreten, die mich nicht überzeugt? Wo ich vielleicht sogar überzeugt bin, sie ist falsch. Zweite Frage: Wie verhalte ich mich in scheinbar unlösbaren Konflikt? Werde ich oder bin ich schuldig geworden in meinen Reaktionen, in meinen Gedanken und Worten an meinem Gegner gegenüber? Die dritte Frage: Bin ich bereit, Glaubensgeschwister, die sich von mir trennen, weil sie überzeugt eine andere Meinung vertreten, bin ich bereit, sie im Frieden ziehen zu lassen, der Gnade Gottes anbefohlen? Und noch die letzte Frage: Bin ich bereit, wenn die Zeit dafür reif wird, Schritt von der Vergebung und von der Versöhnung zu suchen, aktiv meinen Anteil am Konflikt zu reflektieren und über meinen Anteil Buße zu tun, unabhängig davon, wie die andere Seite reagiert? Bibelleser wissen, dass die Geschichte von Paulus und Barnabas noch nicht zu Ende ist. Wir hören von Paulus ein Bitt, wo uns überrascht, ein Hinweis gibt, dass der Weg versöhnt geendet hat. Und zwar schreibt der Paulus auf einer Reise, wo er als Gefangener nach Rom gekommen ist und in Rom gelandet ist und dann in Rom mehr und mehr vereinsamt ist, weil vermutlich die anderen Mitarbeiter die Belastung nicht mehr ausgehalten haben, die Unsicherheit. Und jetzt schreibt er am Timotheus, Kapitel 2, Vers 4, Kapitel 2. Timotheus 4, Vers 11, Lukas ist allein bei mir. Markus, nimm zu dir und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Was für eine Ehre für den Markus. Er wird vom Apostel in seine Gefangenschaft hineingerufen. In eine sehr unsichere Situation. Auf jeden Fall schließt Paulus den Brief an Timotheus mit dem Wort ab: Beeile dich, dass du vor dem Winter kommst. Ob der Timotheus und der Markus da noch geschafft haben, der Paulus noch zu sehen, bevor er hingerichtet worden ist, als Märtyrer gestorben ist, da wissen wir nicht. Ob sie noch quasi die stärkende Gemeinschaft miteinander können pflegen, wissen wir nicht. Aber der kleine Hinweis macht deutlich, dass der Paulus seinen Mitarbeiter heute ganz anders einschätzt als damals. Und noch mehr, dass er sogar seine Hilfe und seine Nähe wünscht in der schwersten Situation, die der Paulus erlebt hat. Sehr weit Groß ist Dekanin an der Fakultät für Erziehungswissenschaften in Jerusalem und sie hat zum ersten Jahrestag am 7. Oktober 24, ein Jahr nach dem Massaker in Israel, Folgendes geschrieben, oder über sie ist geschrieben worden. Ein Jahr nach dem grauenhaften Massaker vom 7. Oktober denken die Israelis darüber nach, wie sie eine bessere Welt aufbauen können. Welche Schritte sollten wir als Gesellschaft und als Einzelpersonen unternehmen? In den Gesprächen, die ich mit meinen Schülern geführt habe und in den Torah-Lektionen, die ich unterrichtet, lautete meine Antwort: Mehr bindungslose Liebe. Ich wünsche Ihnen und mir selbst ein Jahr der Liebe und Vergebung. Was will ich damit sagen? Vor dem 7. Oktober herrschten in Israel innere Spaltungen, die den Hass zwischen verschiedenen Teilen der Gesellschaft schürten. Danach kam es zu einer dramatischen Veränderung in dieser Beziehungen, die zu einer raschen Erholung und einem vereinten Kampf gegen unseren Feind beitrug. Wir wissen, dass es schon wieder anders ist. Aber dort mal vor einem Jahr, oder am 7. Oktober 24, meine Schüler fragten oft, wie sie diese Liebe erreichen können. Ich sage ihnen, dass bedingungslose Liebe Vergebung voraussetzt. Wir müssen den Muskel der Vergebung stärken. Das Gebot von John Kippur lautet: Vergebung suchen und zu gewähren. Wir können Gott nicht bitten, uns unsere Sünden zu vergeben, wenn wir nicht zuerst uns selbst und anderen vergeben. Kann man das besser zum Ausdruck bringen, wenn Zerbruch, Zerstörung geschehen sind, als wie es sehr weit groß macht? Ich wünsche Ihnen und mir selbst ein Jahr der Liebe und Vergebung. Und dann sagt sie ja, Yom Kippur ist eine Zeit für soziale Wiedergutmachung und Frieden. Mit anderen Worten hat sich nicht nur ein Tag Yom Kippur ausgerufen, sondern ein ganzes Jahr. Versöhnungstag für meine, für unsere ungelösten Konflikte. Ja, genau. Danke vielmals. Ich habe es rausgekopiert, aber das habe ich nicht mehr kontrolliert. Bedingungslose Liebe. Genau. Danke vielmals für den Hinweis. Ja, das ist eigentlich das, was ich euch auch wünsche. Eine Yom Kippur-Zeit. Nicht nur einen Tag, sondern einfach besser gute Schritte können machen in diesen ganzen Fragen, die zurückliegen. Jedes Mal, wenn ihr am Abend mal feiert, werdet ihr daran erinnert. An dem Moment, wo Jesus gesagt hat, dies ist mein Brot, das für euch gebrochen wird. Alle Zerbruch ist in dem Bruch quasi hineingenommen. Auf den Weg der Heilung. Nehmt, trinkt den Kelch. Das Blut des Neuen Testamentes. Es ist ein neues Testament. Es ist ein neuer Anfang zur Vergebung unserer Schuld. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns so ehrlich Menschen mitteilst aus der Geschichte, aus deiner Geschichte mit uns auf dieser Welt. Herr, im Alten und im Neuen Testament begegnet uns so viel Zerbruch. Herr, so viele Momente, wo wir merken, du hast uns in so einer Vielfalt und Entscheidungsfreiheit geschaffen und wir wissen oft nicht richtig, damit umzugehen. Wir brauchen dich. Und danke, Herr, dass du gekommen bist auf die Welt, um genau dem Zerbruch zu begegnen. Dass du mit deinem Opfer am Kreuz all die Schuld, all die Zerbrüche, all die innere und äußere Krankheit auf dich genommen hast. Von unserem Wesen, von unserem Charakter, von unserem Lieb. Alles, Herr. Und ich danke dir, dass du auch über dieser Gemeinde wachst und über dieser Gruppe, die sich verabschiedet hat von dieser Gemeinde und jetzt auch versucht, einen Weg zu gehen. Jesus, ich bitte dich, dass du beide Gruppen segnest. Ich möchte beide Gruppen deiner Gnade anbefehlen. Und ich bitte, dass du beide Gruppen brauchst, dass dein Name verkündigt wird. Wir wollen nicht empfinden, das Feld überlassen, sondern wir wollen die Einheit suchen. Und ich bitte einfach auch darum, dass du in der Zukunft wirst eine Zeit schenken, wo sich die beiden Gruppen wieder begegnen können. Herr, zu einem neuen Miteinander oder zu einem trennten Weitergehen unter einem gegenseitigen Segen, unter dem gegenseitigen Zuspruch von der Gnade. Danke vielmals, Herr, dass du darüber wachst. Amen.